Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich niemand Geringeren als Professor Jens Vogel Clausen, seit dem 1. Oktober Professor für Radiologie an der Charité und als solcher, ja, wollen wir es so ausdrücken, oberster Radiologe der drei klinischen Charité-Campi. Hallo nach Berlin.
Hallo, grüß Sie.
Professor Vogel Clausen aus Hannover von der MHH nach Berlin an die Charité. Haben Sie sich schon eingelebt?
Ja, ich lebe mich gerade ein. Ich glaube, wir hatten einen guten Start.
Okay. Ja, unser Ärztetag-Podcast ist natürlich kein Who is Who der Medizinexzellenz in Deutschland. Wir sind stets thematisch orientiert. Aber Insider, die könnten sich vielleicht schon denken, was heute im Podcast das Thema ist. Denn Professor Vogel Clausen ist einer der Experten für Niedrigdosis-CT in Deutschland. So ähnlich wird es formuliert in der aktuellen Pressemitteilung der Charité. Und damit ist fast schon klar, worum es heute geht, nämlich um das Lungenkrebs-Screening mit Niedrigdosis-CT, das der GBA im Frühsommer beschlossen hat. Der Beschluss ist dann im September in Kraft getreten. War das eine gute Entscheidung, Professor Vogel Clausen?
Ja, ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung. Es war allerdings nur eine Entscheidung für eine Lungenkrebsfrüherkennungsmaßnahme und noch kein Programm für Lungenkrebsfrüherkennung mittels Niedrigdosis-CT. Aber ich denke, es war eine sehr gute Maßnahme, denn es sterben ja auch immer ungefähr 40.000 Menschen an Lungenkrebs, weil wir ihn zu spät entdecken. Und mit einer Früherkennung von Lungenkrebs erkennen wir Lungenkrebs in früheren Stadien, wo Lungenkrebs noch kurativ heilbar ist. Und ich denke, es ist Zeit anzufangen. Es haben ja einige europäische Länder, wie zum Beispiel Polen und Kroatien, aber auch England schon nationale Programme. Und ich denke, das ist der erste richtige Step zu einem nationalen Früherkennungsprogramm.
Eine kleine Nachfrage dazu. Als Radiologe beschäftigen Sie sich natürlich viel mit der Umsetzung und der Medizintechnik. Und da kommen wir gleich natürlich auch noch dazu. Aber es gibt ja schon lange auch eine gesellschaftliche Diskussion über sogenannte Lifestyle-Fragen. Darum zuerst vielleicht möchte ich mit dieser Frage einsteigen. Medikamente gegen Adipositas, gegen erektile Dysfunktion oder auch zur Raucherentwöhnung waren bisher ja von der Erstattung ausgeschlossen, also von Patienten selbst zu tragen. Im Frühjahr hat nun der GBA Vorgaben für die Tabakentwöhnung definiert und dann kurze Zeit später das Lungenkrebs-Screen beschlossen. Ist das gerade ein Paradigmenwechsel, der da stattfindet, der ja dann auch der unter Finanznöten leidenden GKV weitere Lasten auferlegt? Und dann so als Nachfrage, sollten alle Beitragszahler schon für die Früherkennung von Krankheiten bezahlen, die durch das Rauchen entstehen können?
Ja, also ich glaube, dass es hier nicht nur um Lifestyle-Medizin geht, wenn es um das Lungenkrebs-Screening geht. Wir müssen uns immer wieder vergewärtigen, dass Rauchen legal ist in Deutschland. Aber wir müssen uns auch vergewärtigen, dass es ein Suchtmittel ist. Und wir haben hier neben Alkohol ein legales Suchtmittel. Und die Teilnehmer oder die Betroffenen, die Raucher und Raucherinnen, wenn sie fragen, die haben schon mehrmals versucht aufzuhören. Sie würden gerne loskommen von diesem Suchtmittel, können es aber nicht. Also es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass unsere Gesellschaft dieses Suchtmittel erlaubt. Und wenn wir es erlauben, dann müssen wir auch den Süchtigen, es geht ja hier um starke Raucher und Ex-Raucher, helfen in der Früherkennung. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, die Früherkennung ist nur das die letzte Ausfahrtsstraße vor dem Lungenkarzinom und das dann zum Tod führt. Natürlich ist die primäre Prävention, wie ich fange gerade gar nicht an zu rauchen, oder die sekundäre Prävention, ich bringe wieder viele vom Rauchen weg, als der größte Risikofaktor fürs Lungenkrebs. Ist bei weitem nicht der alleinige Risikofaktor, aber so 85% des Lungenkrebs ist durchs Rauchen induziert. Ja, und ich denke, da müssen wir ganzheitlich denken. Und es ist nicht nur mit Lifestyle abzutun. Es sind die gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Kosten der Legalisierung der Sucht, des Suchtmittels Rauchen.
Ah ja, okay. Hat denn schon jemand berechnet, wie hoch die jährlichen Kosten für das Lungenkrebs-Screening sein werden? Das hängt natürlich jetzt auch ab von den Entscheidungen über die Honorierung, die noch zu treffen sind. Aber gibt es da schon Berechnungen?
Ich denke, im Hintergrund werden gerade Berechnungen angestellt. Es ist ja jetzt die Richtlinie des GBAs veröffentlicht worden im September und jetzt hat die Findungskommission 6 Monate Zeit, um die Bepreisung der einzelnen Leistungen zu machen. Und da diese Gespräche laufen und das auch nicht meine Expertise ist, möchte ich da auch keine Hochrechnung geben. Wichtig ist nur, dass jeder einzelne Schritt, der auch gesetzlich und in der Richtlinie vorgegeben ist, vergütet wird, weil alles das, was nicht vergütet wird, kann nicht garantiert werden, dass es auch so umgesetzt wird. Und deshalb, es sind ja nicht nur die Radiologen betroffen und das CT, das gemacht wird. Es ist auch die Qualitätssicherung im CT. Es ist auch die Befundmitteilung, aber auch die einschließenden Internisten, Hausärzte und Arbeitsmediziner. Das ist alles ein Gesamtpaket, was angeschaut wird auch gerade. Und die einzelnen Leistungen müssen adäquat vergütet werden. Weil machen wir uns nichts vor, wenn es keinen Anreiz gibt, Leute oder die Betroffenen, das sind ungefähr 5,5 Millionen, die hier in Deutschland dafür in Frage kommen, wenn es keinen Anreiz gibt. Und es gibt leider noch kein Programm, sodass sie strukturiert angeschrieben werden, wie beim Mammographie-Screening, sondern nur eine Maßnahme, wo dann es auf die Mitarbeit gerade der Hausärzte auch massiv ankommt, ist hier auch die Vergütung ein wichtiger Baustein.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Wer denn die Leute entdeckt? Also Einladungsverfahren gibt's nicht, das haben Sie gerade gesagt. Vielleicht nochmal zur Rekapitulation des Beschlusses. Sie haben gesagt, 5,5 Millionen Menschen ungefähr könnten Anspruch haben. Wer hat genau Anspruch auf das Lungenkrebs-Screening und wie häufig?
Ja, das Lungenkrebs-Screening ist das erste risikoadaptierte Screening in Deutschland. Das heißt, wir gucken uns eine Altersgruppe an, für die es legal ist. Das ist 50 bis 75 Jahre, aber nicht wie beim Mammographie-Screening. Jeder ist hier oder jede Frau, ne, das ist ja auch nur die Hälfte, aber jeder ist hier, dann hat Anspruch auf die Leistung, sondern nur die mit einem erhöhten Risiko auf Lungenkrebs. Und das sind ungefähr die Nelson-Kriterien, die wir hier auch in Deutschland bekommen. Das ist 25 Jahre Rauchdauer, mindestens 15 Packungsjahre. Und dann weniger als 10 Jahre Ex-Raucher. Und wie Sie schon sehen, das ist für den Laien nur schwer nachvollziehbar, ob man dann nun in die Hochrisikogruppe fällt, wenn man Raucher ist und in die Altersgruppe fällt oder nicht. Und genau deshalb müssen dies die Hausärzte, Allgemeinmediziner oder Arbeitsmediziner überprüfen und dann den Teilnehmer, wenn er denn die Kriterien erfüllt, oder die Teilnehmerin an den qualifizierten Radiologen überweisen. Ich möchte als Forscher hier auch noch ein bisschen sprechen. Die Publikation kommt in den nächsten 2 Wochen in Lancet Oncology raus von der Hansestudie, der großen Multicenter-Studie, die ja in Norddeutschland noch läuft. Und da haben wir die Primärdaten jetzt schon vorgestellt und veröffentlichen sie auch in den nächsten 2 Wochen. Da haben wir diesen Nelson-Algorithmus, den wir jetzt in Deutschland so ähnlich bekommen, mit einem Risikoscore verglichen, dem PLCO-Score. Und wir konnten prospektiv zeigen, dass wir etwa knapp 20%, es sind nur 19%, mehr Lungenkrebs entdecken, wenn wir die Leute nach diesem PLCO-Risikoscore auswählen. Das sind dann 11 Parameter und nicht die 3, 4 Parameter, die man hier braucht. Aber wir konnten auch zeigen, dass das ganz, ganz einfach ist und implementierbar ist und dass wir hoffen, dass wir mit unseren Ergebnissen auch zukünftig die Einschlusskriterien mit beeinflussen können. Wenn eins ist ja klar, wir haben jetzt eine Lungenkrebsfrüherkennungsmaßnahme, aber die Kriterien, wenn wir sie so lassen, und das ist die Wahrheit, entdecken nur circa 60% der Lungenkrebs in dieser Alterskategorie 50 bis 75 Jahre.
Werbung. Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der ApoBank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Okay, also und mit den Kriterien, die Sie jetzt da entwickelt haben, wären es nochmal 20 Punkte mehr.
Ja, und im Moment, das ist jetzt ganz spannend, läuft die dritte Runde, weil wir haben ungefähr in der Hansestudie gesehen, das sind 5.000 Hochrisikoteilnehmer, die wir eingeschlossen haben, aber es waren ungefähr noch 7.500, die gerne mitgemacht hatten, auch in der Altersgruppe, aber die diese Kriterien nicht erfüllt haben. Und jetzt gucken wir gerade in Norddeutschland, in Lübeck, Groß-Hansdorf und in Hannover, diese Menschen kriegen einen neuartigen Bluttest, so ein Liquid Biopsy nennen wir das, um zu schauen, der schlägt an, auch bei frühen Lungenkrebs, um zu schauen, ob sie ein Risiko hierfür haben. Und wenn dieser Bluttest positiv ist, bekommen sie dann ein CT, um nachzuschauen, ob sie auch wirklich Lungenkrebs haben. Also in Zukunft wird sich das auch noch weiterentwickeln. So werden wir das reine CT wahrscheinlich, ne, wenn wir genügend Evidenz generieren, auch mit anderen, zum Beispiel Blutbiomarkern kombinieren, um zum Beispiel ganzheitlicher zu werden, um auch präziser die Hochrisikogruppe zu definieren.
Sie haben es eben erwähnt, erstmal sind vor allen Dingen die Allgemeinmediziner, die Internisten und die Arbeitsmediziner gefragt. Da können ja auch Arbeitgeber dann durchaus tätig werden für ihre Beschäftigten. Welche Qualifikationen brauchen die, damit sie zum Lungenkrebs-Screening überweisen können? Brauchen Sie dann eine Fortbildung?
Ja, das ist richtig. Sie müssen natürlich Facharzt sein und Sie brauchen eine Fortbildung. Da wird im November die Bundesärztekammer auch Fortbildungsrichtlinien herausgeben. Und die sind aber schon vordiskutiert und es ist schon ein Programm. Es gibt schon lokale Fortbildungskurse, die es da gibt, die auch von den Landesärztekammern anerkannt sind. Und das ist eine Schulung, um halt geschult zu werden über das über diese Lungenkrebsfrüherkennungsmaßnahme, wie sie abläuft, was der Benefit ist und wie der Einschluss, nach welchen Kriterien sie einschließen sollen. Die müssen geschult werden. Eins ist aber, und das ist ein kleiner Wermutstropfen, in der Richtlinie steht, dass die Ärzte, also Hausärzte, Internisten, aber auch Arbeitsmediziner in der kassenärztlichen Versorgung teilnehmen müssen. Und leider ist es so, dass gerade die Arbeitsmediziner keinen Kassensitz haben, ne? Somit eine Ermächtigung beantragen müssten. Und ich will hier nochmal appellieren, dass die lokalen Beaufsichtsbehörden das auch machen, weil machen wir uns nichts vor. Viele gehen nicht so häufig zum Hausarzt und machen keinen Check-up alle 3 Jahre, sondern werden alle 3 Jahre eher wenn sie für größere Firmen arbeiten, vom Betriebsmediziner gesehen oder Arbeitsmediziner. Und ich glaube, das ist hier eine verpasste Chance, wenn wir die nicht mit ins Boot holen, sodass hier auch hier der Einschluss durch Ermächtigung ermöglicht werden kann.
Ja, ist ja dann auch durchaus, wenn Privatpatienten beim Privatarzt sind, dann ist das ja dann auch nicht möglich, oder? Oder zahlt das dann die PKV?
Doch, das ist ja so, dass der GBA ja nur die Richtlinien macht für die kassenärztliche Versorgung. Ne? Und privatärztlich werden die Kassen sich auch nach den Vorgaben richten und das auch ermöglichen, ja.
Und welche Voraussetzungen müssten Sie als Radiologe erfüllen, um dieses Screening via Niedrigdosis-CT machen zu dürfen?
Ja, auch wir Radiologen brauchen eine Fortbildung, um dort als Erst- oder Zweitbefunder agieren zu können. Wir brauchen zum Beispiel bestimmte Anzahl von Thorax-CTs, die wir gelesen haben müssen. Wir müssen Facharzt sein und wir müssen eine Fortbildung haben. Da kann ich auch sagen, dass wir mit der Deutschen Röntgengesellschaft mit den Zellen und aus der Erfahrung der Hanse-Studie, Ihnen ja eben berichtet habe, ein Curriculum zusammengestellt worden ist, was auch von der Ärztekammer anerkannt ist, was identisch ist zu den jetzt entwickelten Vorgaben von der Bundesärztekammer und dass wir über 1.500 Radiologen schon qualifiziert haben, für das Lungenkrebs-Screening. Also dass ich da sehr zuversichtlich bin, dass, wenn es im April losgeht, wir genügend Radiologen haben. Aber das ist nur die halbe Miete. Wir müssen wirklich die Hausärzte und Internisten, aber auch Arbeitsmediziner mit aktivieren, mitschulen. Weil wenn die Radiologen geschult sind, und das ist ein schönes Beispiel für die intersektorale, aber auch interdisziplinäre Zusammenarbeit, dann kommt kein Teilnehmer bei uns an, weil wir können keinen Schild an die Praxistür hängen, bitte kommen Sie uns dann zu uns, dann kriegen Sie eine Niedrigdosis CT für Lungenkrebs, sondern wir müssen ja erst dieses Vorassessment bekommen, wie besprochen.
Machen das dann eher niedergelassene Radiologinnen und Radiologen oder sind da eher Kliniken gefragt?
Ja, das ist eine interessante Frage, die Sie da stellen. Auch hier ist es so, dass die Vorgabe ist, dass man nach der Richtlinie vom GBA, dass man in der kassenärztlichen Versorgung sein muss. Und so sind es in der primären Befundung die niedergelassenen qualifizierten Radiologen, die das CT durchführen. Es ist aber so, dass wenn die Befunde, es gibt da nur drei Kategorien, einmal negativ, dann kontrollbedürftig und abklärungsbedürftig. Und wenn die Befunde kontroll- oder abklärungsbedürftig sind, da sind aus der Erfahrung der Hanse-Studie etwa so 10% der Fälle, dann müssen sie eine Zweitbefundung durch einen qualifizierten Radiologen bekommen. Und jetzt kommt es, das haben wir auch so befürwortet, dass dieser Radiologe in einem auf Lungenkrebs spezialisierten Zentrum angestellt ist. Also ein Spezialist, der auch viel Lungenkrebs sieht und auch mit in den Tumorkonferenzen sitzt und so, dass die Fälle zumindest bekannt sind, die da positiv sind oder auch kontrollbedürftig sind. Und dann gibt es eine unabhängige Zweitmeinung. Und wenn der Radiologe in der Praxis und der Radiologe in dem Tumorzentrum übereinstimmen, dann ist alles gut. Wenn die unterschiedlicher Meinung sind, gibt es eine radiologische Fallkonferenz, mindestens zwischen den beiden Radiologen, und dann wird sich geeinigt. Und ich glaube, das ist im Interesse auch der Teilnehmer, denn es geht ja darauf, um auch falsch positive oder aber auch falsch negative Befunde zu vermeiden.
Ich habe gelesen, dass auch eine computerassistierte Detektionssoftware zu nutzen sei. Was kann ich denn darunter verstehen? Eine Software ohne Computer ist ja erstmal schwer vorstellbar. Da war ich jetzt vom Wording auch ein bisschen irritiert. Kann man dann sagen, ist das KI und hat das jeder Radiologe oder jede Radiologin?
Ja, also eine geeignete computerassistierte Software soll hinzugezogen werden. Das ist sehr interessant. Da sind wir auch in Deutschland sehr, sehr weit. Erstmal soll befundet werden ohne und dann unter Bezugnahme auf einer solchen Software, die hilft, die Lungenrundhärte zu detektieren, zu volumetrieren und auch die Volumenverdopplungszeit, also das Wachstum, ne, wenn man mehrere Zeitpunkte hat, ne, in den CTs zu bestimmen. Und das läuft daraus hinaus, wie Sie schon gesagt haben, dass es eine KI-Software sein wird. Es gibt da ungefähr 15 verschiedene Anbieter für diese Fragestellung mit einem CE-Label. Das ist in der EU ja so, aber man muss halt auch wissen, dass wir da ein Problem haben, weil ein CE-Label bedeutet nicht, dass das auch eine gute Performance hat, die Lungenrundherde zu detektieren, volumetrieren und die Volumenverdopplungszeit auszurechnen, sodass wir hier, wenn es dann zu einem richtigen Programm kommt, und das ist abhängig von der EU-Richtlinie, die es noch nicht gibt, aber wir denken, dass sie 28 eine gibt und dann wir auch ein Programm haben werden, wie im Mammographie-Screening, dass wir auch eine Qualitätssicherung brauchen, der Software und natürlich auch eine Qualitätssicherung aus epidemiologischer Sicht. Na, das ist alles noch nicht aufgebaut. Deshalb gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, warum fangt ihr jetzt an ohne ein qualitätsgesichertes Programm? Die Meinung hat sich aber durchgesetzt, dass wir endlich anfangen möchten und Lungenkrebs früh entdecken möchten, das ist besser als gar nichts zu tun. Aber ist natürlich auch eine Gefahr. Man muss die Qualität sichern und da sind wir auf einem guten Weg. Der GBA hat nämlich beschlossen, ein Qualitätssicherungssystem auch bis Ende 28 einzurichten. Das war eine interessante Abstimmung, die knapp befürwortet ist und ich bin sehr glücklich, dass es so passiert ist.
Mhm. Müssen Radiologien eigentlich hohe Investitionen leisten, um in die Lungenkrebsfrüherkennung einzusteigen?
Also erstmal die gute Nachricht ist, dass, sage ich mal, die moderneren CTs im Gros alle geeignet sind und die die Vorgaben erfüllen, die es fürs Lungenkrebs-Screening aus technischer Sicht nun gibt. Bei der Software ist natürlich so, dass es dann nicht unerhebliche Kosten verursacht, so eine Software zu kaufen. Die Bandbreite ist natürlich groß, aber es geht auch mit der Qualität, die ich eben angesprochen habe, her, auch Software, um sich zu vernetzen, die intersektorale Vernetzung zwischen den niedergelassenen Radiologen und den Radiologen in einem auf Lungenkrebs spezialisierten Zentrum oder Reminder-Funktionen und so weiter. Da ist ja ein ganz neuer Workflow, der aufgebaut wird und das kostet natürlich etwas. Es ist aber auch, wie ich gehört habe, einzelne Hersteller bieten jetzt auch an, auf einer fallbasierten Erlös oder Kosten zu berechnen. Also fallbasiert, also ohne große Investitionen. Aber wenn natürlich die Fallzahlen hochgehen, dann muss man sehen, ob das eine oder andere Modell vielleicht kostengünstiger ist. Ich möchte hier bewusst jetzt keine Kostenschätzung sagen, weil wir mitten in den Verhandlungen des Bewertungsausschusses sind und das auch nicht meine Aufgabe ist, hier nun vorzugreifen.
Ja, in der Tat, da muss der Bewertungsausschuss jetzt ran und da sind die Gremien, da rauchen wahrscheinlich jetzt gerade die Köpfe, damit das dann auch pünktlich über die Bühne geht. Wie ist denn das mit den Strahlendosen? Sind sie so niedrig, dass eine jährliche Untersuchung, also wenn ich einen Verdacht habe oder gehabt habe, dann muss man oder kann man ja nach einem Jahr wieder hingehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass eine jährliche Untersuchung mit dem CT mehr Vorteile als Risiken bringt oder auch die eine Untersuchung, die dann negativ ausfällt und dann kann man ja irgendwann auch wieder hingehen. Ist das Risiko adaptiert, sagen wir mal?
Es ist so, dass man frühestens kann man wiederkommen nach einem Jahr. Es ist kein Programm, wo das Pflicht ist. Das ist der kleine, aber wichtige Unterschied.
Ja.
Aber das ist ungefähr ein Jahr, also frühestens, also darf man nach einem Jahr wiederkommen. Und ja, es wurde vom Bundesamt für Strahlenschutz da eine Studie oder einen Auftrag gegeben, ein Statement, ob der Nutzen den Schaden überwiegt. Und das kam, sonst hätten wir ja gar nicht die Verordnung und so weit gehabt. Und dann würde es auch nie Kassenleistung werden, wenn das nicht erfüllt werde. Und die Antwort war eindeutig, dass sowohl bei Frauen als auch bei Männern mit einem erhöhten Risiko für Lungenkrebs, der Nutzen den Schaden bei Weitem überwiegt. Und noch ganz kurz zur Strahlung. Die Dosis ist ungefähr ein Drittel der Strahlung, die Sie eh abbekommen, wenn Sie ein Jahr in Deutschland leben, von der kosmischen und terrestrischen Hintergrundstrahlung. Also ist sehr, sehr niedrig.
Gut, wie hoch ist denn das? Sie hatten das ja eben schon erwähnt, dass man das Risiko möglichst gering halten will und dass Sie da bei der Hanse-Studie auch schon Untersuchungen getan haben. Wie hoch ist das Risiko falsch positiver Befunde? Gibt's da Studien auch schon?
Ja, also das war lange Zeit das Problem und wir wissen immer mehr, wie wir die Rundherde beurteilen und mit der KI übersehen wir auch weniger Rundherde und können sie besser charakterisieren. Und ich will jetzt nur aus der Hanse-Studie erzählen, wir haben richtig positive Befunde. Also wenn man die kontrollbedürftigen Befunde, ja, das heißt ja, wenn gleich, kommen Sie bitte nicht erst nach einem Jahr wieder, sondern nach 3 oder 6 Monaten. Das ist ja nicht so schlimm, wenn man dann nochmal ein CT kriegt. Wir wurden auch gefragt, wollen Sie 2 Kategorien, positiv und negativ, oder wollen Sie 3 Kategorien? Sind die notwendig? Und ja, sie sind notwendig, um die wirklich falsch positiven Zahlen zu verringern. Und die wirklich positiven, die da dann auch in die Tumorkonferenz kommen, die interdisziplinäre Tumorkonferenz kommen, in den Lungenkrebszentren, war in der Hanse-Studie nur zwischen 2 und 3%. Und von denen, die in die Tumorkonferenz kamen, waren 40% im Schnitt hatten Lungenkrebs, ne? Also war 60% Überdiagnose. Aber dadurch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dadurch, dass wir interdisziplinäre Tumorkonferenzen haben, wo nicht nur der Radiologe sitzt, sondern auch der Pneumologe, der Onkologe, der Strahlenmediziner und der Pathologe zum Beispiel, dass man dann auch nochmal genauer auf die Anamnese guckt und sagt, okay, wir warten lieber ab oder das ist doch die alte TB-Entzündung von dem Patienten, das ist bekannt und es gibt halt Mimics, sagen wir, ähnliche Befunde in der Lunge, die so ähnlich aussehen wie ein Tumor. Und da ist ganz wichtig die Anamnese, das interdisziplinäre Zusammenspiel. Und wenn man das einhält, ne, werden nämlich nicht alle biopsiert oder resiziert, die positiv sind. Und so sind wir in der Hanse-Studie auf 61% in der ersten Runde beziehungsweise 64% Positivrate gekommen. Ne? Also dass dann 2/3, ne, der biopsierten oder resizierten Lungenrundherde auch Lungenkrebs hatten. Das ist viel besser als die 40%. Ne? Und jetzt, und da schließt sich der Kreis, wollen wir auch mit den Blutbiomarkern gucken, dass wir Richtung 90% kommen. Weil natürlich jeder Rundherd, der kein Tumor ist, wenn man es streng nimmt, ein Rundherd ist, den man nicht hätte resizieren müssen und so mit unnötige, ne, Kosten fürs Gesundheitssystem ist das eine, aber das hat ja auch eine gewisse Morbidität und zu einem sehr geringen Anteil eine Mortalität auch, die man natürlich minimieren muss.
Welche Fachgruppen waren denn eigentlich an der Erarbeitung des GBA-Beschlusses beteiligt? Und wie läuft da die Zusammenarbeit zwischen den Fachgruppen? War das produktiv?
Ja, also es sind natürlich eine große Reihe von Fachgruppen angesprochen worden. Und wir haben mit mehreren Fachgesellschaften zusammen oft die Beantwortung und Meinungen abgegeben, aber es war im Chor waren es 3 Fachgesellschaften, das ist die Pneumologische Gesellschaft, die Deutsche Thoraxchirurgische Gesellschaft und die Deutsche Radiologische oder Deutsche Röntgengesellschaft, also von den Radiologen. Wir haben sehr, sehr eng und konstruktiv zusammengearbeitet und das ausgewogen kommentiert und haben da mit einer Sprache gesprochen, weil eins ist klar, wenn wir uns schon nicht einig sind, dann haben wir auch weniger Gehör beim GBA und auch in den anderen politischen und gesetzgeberischen Prozessen und so ist es auch gekommen.
Dann kommen wir langsam zum Schluss. Wirklich wirksam wird der Beschluss ja erst, wenn der Bewertungsausschuss über die Leistungen und ihre Honorierung beschlossen hat. Also auch, was kriegen dann die Hausärzte, wenn sie eine Untersuchung oder eine Aufklärung von den Patienten machen und sie dann zu den Radiologen schicken. Und außerdem soll ja auch der GBA noch eine Versicherteninformation für die Untersuchung beschließen. Wahrscheinlich wird es im April losgehen. Sind denn alle Beteiligten bereit dafür? Sie haben eben gesagt, 1500 Radiologen gibt es schon und bis April werden es sicher mehr. Gilt das für alle Beteiligten?
Ja, es ist interessant, was gerade passiert, weil wir ja kein zentrales Programm haben, bilden sich viele lokale Verbünde, man arbeitet, wir haben hier ein Lungenkrebszentrum, wir haben aber auch ein MVZ hier an der Charité. Aber wir arbeiten auch mit niedergelassenen Radiologen zusammen, mit Pneumologen, Internisten und bauen das Netzwerk auf. Aber an vielen anderen Standorten, weiß ich, ist das auch so. Man spricht miteinander, ist eigentlich sehr, sehr positiv, dass intersektoral gesprochen wird, interdisziplinär gesprochen wird. Und ich bin ganz hoffnungsfroh, dass viele Regionen das anbieten werden. Und dann muss man hinterher noch schauen, wo die weißen Flecken sind. Die wird es ja unweigerlich dann auch geben, weil es kein auf der Karte geplantes Programm ist. Und wir können nur informieren und motivieren und auch uns einander helfen. Aber ich bin da sehr, sehr guter Hoffnung, dass wir einen guten Start, einen positiven Start bekommen werden. Ich denke, das ist auch wichtig. Und da gehört halt auch die positive Kommunikation dazu. Und da bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingt.
Mhm. Und dann die vorletzte Frage, was wäre da Ihre vorläufige Bilanz des Vorgehens? Erst Verordnung aus dem Bundesministerium, die war ja schon 2024, glaube ich. Dann GBA-Beschluss, jetzt Umsetzung über den Bewertungsausschuss. Dauert das zu lange, bevor in Deutschland neue Verfahren eingeführt werden können? Und sind die Beschlüsse bisher soweit adäquat und sachgerecht?
Also ich finde, ein bisschen sagen zu können, wir sind schon schneller als die EU. Das Mammographie-Screening, da hatten wir erst eine EU-Verordnung und dann haben wir das Mammographie-Screening eingeführt mit einem richtigen Programm. Das war der Vorteil. Hier sind wir jetzt vor der EU sogar, weil die wissenschaftliche Evidenz so erdrückend ist, dass der Nutzen und Schaden des Screenings für Lungenkrebs mittels Niedrigdosis CT überwiegt, sodass wir jetzt auch mit einer Maßnahme anfangen möchten. Ein kleiner Kritikpunkt. Deutschland ist eine der wenigen Länder, die eine EU-Richtlinie oder EU-Vorgabe haben muss für ein Screening, um ein richtiges Screening-Programm zu implementieren. Andere EU-Länder, zum Beispiel wie Kroatien oder Polen, brauchen das wohl nicht und haben solche Programme schon installiert. Und da wäre vielleicht etwas, wo man auch als Gesetzgeber vielleicht ein paar Nebensätze ändern könnten, wenn die Evidenz so ist, dass wir dann ein Programm aufbauen. Ja, die offizielle Haltung vom GBA ist die, dass man natürlich jetzt kein richtiges Programm aufbauen möchte und die EU-Richtlinie dann vielleicht etwas anders ist, sowohl dass man dann ein teures Programm wieder teuer verändern muss. Ne? Aber das sind so Diskussionen, die muss man nicht im Detail verstehen.
Gut, und jetzt die allerletzte Frage. Wenn Sie Raucher wären und die Bedingungen erfüllten, also die 15 Packungsjahre, 25 Jahre Raucher, würden Sie sich screenen lassen?
Also ich kann nicht nachvollziehen, wie das ist, ein Süchtiger zu sein, weil man da auch häufig eine nicht wahrhaben wollen Rolle einspielt und so Probleme verdrängt. Ah. Das sehen wir immer wieder, dass es dann eine große Hürde ist. Und das ist nicht wie beim Mammographie-Screening, die mit strukturierten Einladen etwa 50% der Betroffenen erreicht, weil wir nicht strukturiert einladen und weil wir hier ein Suchtmittel haben, werden wahrscheinlich deutlich unter 10% der Betroffenen, der 5,5 Millionen nur mitmachen. Da ich aber aufgeklärt bin über die Situation und auch wenn ich Raucher wäre, würde ich das machen. Ja, weil wenn ich einen Tumor habe und die Tumorrate in dieser Hochrisikopopulation, das ist einer oder zwei von 100, ein bis zwei von 100 haben Lungenkrebs und ich könnte ein bis zwei dieser 100 sein. Und wenn ich den Lungenkrebs habe, den ich ja nicht spüre, wenn er so früh und klein ist, durch die Früherkennung habe mittels Niedrigdosis CT, dann kann ich deutlich mein Leben verlängern und für die Betroffenen, die dann diese frühen Lungenkrebs haben und es nicht merken, ist es ein großer Gewinn und eine Erweiterung der Lebensjahre. Und meine Antwort ist ja eindeutig, ja, das würde ich machen.
Okay, mit dem Blick auf die Patienten und Patientinnen, die sich vielleicht dieser Verdrängungsmechanismen unterwerfen, würde man dann sagen, dass es da sehr auf die Hausärzte ankommt, nicht? Und damit auch, dass die Honorierung für dieses Aufklärungsgespräch dann auch adäquat ist, damit die Leute eben auch wirklich aktiv angesprochen werden, ist so, oder?
Ja, es ist die Kommunikation, die Aktivierung, um diese Widerstände zu überwinden, ja, eindeutig.
Gut, Herr Professor Vogel-Clausen, vielen Dank dafür, dass Sie uns einen Überblick gegeben haben über die zukünftige neue Leistung Lungenkrebs-Screening mit Niedrigdosis CT für starke Raucher. Das habe ich jetzt abgelesen, weil das immer so komplex ist. Und natürlich auch für jene, die es mal waren, also für die ehemaligen starken Raucher. Noch ist vieles offen. Wir haben viele Punkte, auf die es ankommen könnte, angesprochen. Und vor dem 1. April werden wir mehr wissen. Vielleicht ergibt sich dann wieder die Gelegenheit. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für Ihre Zeit.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.